Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse. Herzlich willkommen auf unserer kleinen Radiobühne.
Schönen guten Mittag.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Und bevor ich Ihnen komme mit den Namen Putin oder Xi Jinping, erstmal ein bisschen Glück, okay?
Immer gerne.
Ja, es gibt nämlich den Weltglücksreport. Wer liegt vorne? Wenn man es nicht gelesen hat, kann man es trotzdem ahnen, oder?
Irgendwas in Skandinavien.
Ja, Finnland. Finnland natürlich. Ich frage mich da ja immer, warum ist die Finnlandisierung der Welt eigentlich so schwer? Also wenn man sieht, dass die Menschen so glücklich sind, die haben auch offenbar ein gutes Schulsystem und dergleichen mehr, müsste man ja eigentlich nur abgucken.
Naja, wir haben ja eher eine Schwedisierung der Welt. Also wir ziehen uns H&M an und leben in Ikea. Also von daher sind wir da oben schon angesiedelt. Ob uns das gerade glücklich macht, wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
Das ist wahr. Deutschland, Platz 16.
Ja, und in Deutschland ist es dann am schönsten in Osnabrück, habe ich auch gelernt.
Und wer kommt daher?
Ich nicht. Ich komme aus der Nähe von Paderborn. Da ist nicht so glücklich.
Ist aber nicht weit weg, ne?
Also für mich zumindest war das nicht so schön.
Na, ich wollte gerade auflösen. Also ein früherer Prominenter, immer noch prominent, Christian Wulff. Und ganz aktuell der beliebteste Politiker Deutschlands, Boris Pistorius.
Ja, eine Zeit lang möge er sein Glück genießen.
Also, verorten Sie selbst, wo Sie sind gerade auf dem Glücksindex und wo Sie uns auch gerade zuhören in diesem Lande. Mein Glücksindex ist ganz weit oben, nicht nur, weil Oliver Rehse da ist, sondern auch, weil er mir heute einen Überraschungsgast mitbringt. Ich bin mal gespannt, seien Sie es auch, aber seien Sie erstmal herzlich gegrüßt am Radioendgerät, genauso wie im Podcast. Schönen guten Tag. Der russische Präsident hat den Kreml verlassen. Gestern hat die Bildermaschine angeworfen durch Besuche im besetzten Mariupol in der Ukraine und später dann noch auf einem Militärstützpunkt. Und heute wird er den chinesischen Staatsführer Xi Jinping empfangen in Moskau. Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles, ist hier bei uns heute. Wir können ja mal diesen Bilderreigen als erstes aufnehmen, mit diesen Putin-Bildern anfangen. Mit Inszenierung kennen Sie sich natürlich qua Beruf aus. Was sehen Sie da? Was haben Sie da gesehen?
Ja, Putin kennt sich auch damit aus, muss man sagen. Er hat da schon eine Begabung, leider, Bilder zu schaffen, die sich einprägen. Also wir haben ja alle diesen langen Tisch gesehen, an dem jeder, der an ihm Platz nimmt, sofort Teil der Inszenierung Putins wird.
Wir sehen, der lange weiße
der
Tisch,
lange, an dem der 6 Meter lange
saßen,
Tisch.
Macron, Scholz,
genau,
etc.
Wir haben alle dann, wie gesagt, wir sehen da Macron sitzen, wir sehen da Scholz sitzen und wir wissen, sie sind in diesem Moment Teil der Inszenierung von Wladimir Putin. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch jetzt bei dieser Reise gewesen. Auf einmal sehen wir den Mann, der bislang demonstriert hat über viele Jahre ja hin, dass er niemanden mehr in seine Nähe lässt, in seine körperliche Nähe, sehen wir den in einem Kleinwagen sitzen. Mhm. Neben ihm jemand, hinter ihm das Kamerateam. Das heißt, plötzlich gibt er diese Phobie der Nähe auf, einfach um zu beweisen, jetzt bin ich wieder Herr der Lage. Ich gehe auch dahin, wo sozusagen der Krieg wütet. Ich bin mir da in Anführungsstrichen nicht zu schade dafür. Auch diese Bilder gehen sofort um die Welt und das weiß natürlich Wladimir Putin.
Ja, also diese Bilder in Mariupol, ne, wo er durch Straßenzüge fährt, die eben nicht zerstört sind. Wir haben auch ganz andere Bilder aus dieser Stadt ja leider sehen müssen.
Und ganz obszön, dass er sich zum Beispiel auf einem Spielplatz filmen lässt, um dort mit jemandem, der für den in Anführungsstrichen Wiederaufbau demnächst dann zuständig sein soll, da zu verhandeln scheinbar. Genau, wir sehen nicht die massenweise zerstörten Wohnungen, sondern wir sehen eben jemanden, ja, der uns und vor allen Dingen seinem Volk Bilder vom mächtigen Herrscher zeigen soll, der sich kümmert.
Ich finde ja interessant, dass dann doch in diesen Inszenierungen manchmal so Situationen entstehen, in denen jemand seinen Text offenbar nicht konnte. Da gibt es diese eine Situation in Mariupol, wo eben neue Wohnungen gebaut sind, also quasi klassischer Wiederaufbau. Und ein Mann ihm gegenübersteht und sagt, ich bin 70 Jahre alt wie Sie, aber ich habe nichts mehr, ich habe alles verloren. Ja, und man dann gleich zwei andere Stimmen hört, Bevölkerung, die aber gleich was ganz Positives sagen.
Ja. Klar, so ist das mit Inszenierung. Wenn es live zugeht, dann passiert das. Wir haben ja auch erlebt, als Putin seine zweite Riege abgekanzelt hat und er da alleine strahlenförmig auf einem Stuhl saß und alle ihm berichten mussten, dass auch da Menschen öffentlich abgewatscht wurden. Mit denen hatte man kein Mitleid. Aber auch das Inszenierung.
Aber ist es denn auch eine gute Inszenierung in dem Sinne, dass sie das vermittelt, was sie vermitteln soll. Weil wir haben ja eigentlich jetzt auch gerade in diesem Großkonflikt Ukraine-Russland diesen sehr modernen, aus einer westlichen Perspektive, sehr modernen Präsidenten Selenskyj gesehen, der über Instagram, über Social Media kommuniziert, der die Macht dieser Bilder sehr gut beherrscht. Wohingegen ja Putin so richtig alte Schule, alte Propagandaschule in gewisser Weise ist.
Klar, also die gute Inszenierung ist hier die obszöne Inszenierung. Wir haben ja auch gesehen, wie er im Prada-Mantel allein in einem Stadion aufgetreten ist und sich da wie ein Popstar geriert hat. Naja, diese Bilder gehen trotzdem nicht aus unseren Köpfen. Ja? Also,
und sie sind ja auch möglicherweise in erster Linie gar nicht für uns, sondern für einen Heimatmarkt.
Ganz genau, ja. Sie sind sicherlich für sein Land in erster Linie bestimmt. Dort sind sie extrem erfolgreich. Dort kommt das Bild, das er selber in seiner Öffentlichkeit darstellt, leider fatal gut an. Aber wie gesagt, auch ich habe inzwischen schon mehrfach diesen langen Tisch gesehen, wie er in Theaterinszenierungen aufgetaucht ist. Und gegenüber den Bildern können wir uns nicht verschließen.
Heute werden weitere Bilder entstehen. Heute das Treffen mit Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef Chinas, 3 Tage lang. Also auch ein wirklich offenbar bewusst langes Treffen der beiden in Moskau. Wir können gerade mal hören, was Christoph Heusgen gesagt hat, der jetzige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, früher der außenpolitische Berater von Angela Merkel, über die Rollenverteilung dort.
Putin versucht es so darzustellen. Der Kreml hat das ja auch angekündigt, dass sie auf Augenhöhen sind. Aber das ist Pfeifen im Wald. In Wahrheit ist Russland heute ein Juniorpartner Chinas. Und China nutzt die Situation aus. Sie bekommen das Öl, das Gas mit sehr, sehr großen Abschlägen. Und das ist im Interesse Chinas, was ja seinerseits wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Wobei eindeutig ist es ganz klar, wer ist Koch und wer ist Kellner.
Das sagt Christoph Heusgen, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Also Koch China ist beim Kellner Russland. Jetzt ist natürlich auch die Frage, Oliver Rehse, in welcher Rolle? Man könnte das ja so im Sinne der neuen Zweiteilung der Welt als das Gipfeltreffen der Autokraten begreifen, so die dunkle Seite der Macht. Oder, und das wäre die vielleicht für den Weltfrieden perspektivisch positivere Lesart, da ist jetzt der große Bruder oder der Koch und sagt dem Kellner, dass er vielleicht politisch sich etwas zurücknehmen muss.
Ja, ich fürchte, dieses Vertrauen in Xi wäre zu optimistisch gesehen. Denn wir haben ja auch erlebt, dass in diesem 12-Punkte-Programm, das China da entwickelt hat, um irgendwie zu vermitteln, ja, dass da doch ganz deutlich Russland der Vorzug gegeben wird und dass kein objektives Angebot ist, mit dem auch die westliche Welt leben können würde. Von daher ist dieser, natürlich ist dieser Besuch von Xi schon ein Signal an Putin, mit ihm so lange zu verhandeln. Aber China nimmt eben auch diese Geschäfte wahr. Russland macht diese Geschäfte. Und das Signal geht mit Sicherheit auch Richtung globalem Süden, wo China seine Vormachtstellung etablieren möchte. Mhm.
Wobei ich mich da manchmal frage, ob wir da auch Zeitzeugen einer Machtverschiebung sind, wie vielleicht die Europäer so in den 20er Jahren oder spätestens dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Zeugen einer Machtverschiebung waren, wo man bisher dachte, also wir, der Westen, Europa, USA sind so ein bisschen die Weltstrukturierenden. Und jetzt langsam sehen wir, nein, vielleicht ist das eine ganz andere Macht und die dann eben mit ganz anderen Kriterien, Maßstäben rangeht, wie Sie es beschrieben haben in dem Friedensplan, dann vielleicht leicht akzentuiert andere Schwerpunktsetzungen setzt.
Ja, deutlich akzentuiert und ich glaube, das ist so, da haben Sie recht. Also wir gucken da viel mehr zu, als wir denken. Wir denken, dass wir hier in Europa wesentliche Impulse setzen, aber das, weil wir natürlich unsere Perspektive haben, wir gucken auf Scholz, wir gucken auf Macron, aber wenn wir auf die Welt gucken, dann sehen wir eben Indien zum Beispiel, dass immer, dass angesichts seiner Größe auch immer deutlicher seine Machtposition, glaube ich, da auch einbringen möchte. Und wir sehen, dass China mit einem Xi, der sich jetzt nun zum dritten Mal hat, mit 100% bestätigen lassen, ein extrem machtbewusster Politiker, der auf der Klaviatur dieser Macht spielen kann.
Soweit ich weiß, lieber Herr Rehse, haben Sie mir einen Überraschungsgast mitgebracht und ich würde jetzt mal Putin und Xi ausschließen, die sind heute busy, aber ich würde sagen, wollen wir einfach mal den Regler aufmachen und fragen, wer da ist?
Gerne.
Ja, gut, dann sage ich einen schönen guten Tag, hier ist Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur, mit wem sprechen wir?
Hallo, hier spricht Jasmin Tabatabai, ich grüße Sie.
Jasmin Tabatabai, herzlichen schönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Runde. Das ist ja eine Freude. Ich kenne Sie und ich würde sagen, ich kenne Sie, man kennt Sie von Bühnen und Filmen dieser Welt. Jetzt sind Sie hier. Oliver Rehse, sagen Sie uns einfach nur, weil Sie gerne mal wieder sprechen wollten?
Nein, weil wir uns heute Abend sowieso sehen, denn auf der Bühne des Berliner Ensembles gibt es heute zum zweiten Mal eine Benefizveranstaltung für den Widerstand im Iran. Und Jasmin Tabatabai ist eine der drei Organisatorinnen und Initiatorinnen dieser Veranstaltung. Und deswegen habe ich gedacht, muss sie unbedingt heute zu Gast sein.
Das ist eine ganz wunderbare Begründung. Frau Tabatabai, können Sie uns denn mal sagen, was da heute Abend passieren wird?
Wir sind zunächst einmal Oliver Rehse und dem Berliner Ensemble sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal einen Solidaritätsabend machen dürfen, um Aufmerksamkeit zu generieren für die Menschen im Iran, die ja nun seit ungefähr gut einem halben Jahr sehr mutig auf die Straße gehen und dieses Regime bekämpfen. Und es ist gerade in der jetzigen Zeit, ne, wo die Aufmerksamkeit ein bisschen weggeht und wo die Medien nicht mehr ganz so doll darüber berichten wollen wie bisher, ist es einfach toll, dass man so eine Unterstützung erfährt. Mhm. Es ist den Menschen im Iran unglaublich wichtig, dass wir weiterhin draufschauen. Und das schützt sie auch in einem gewissen Maß. Und natürlich ist dann eben auch das persische Neujahrsfest, also das iranische Neujahrsfest, muss ich sagen.
Aha.
Nowruz, genau, das begehen wir auch.
Okay, bevor ich jetzt die politischen Fragen stelle, erzählen Sie mal, wie begeht man das denn normalerweise traditionell?
Also es wird ja jedes Jahr ausgerechnet, wann die Sonne sozusagen in den Frühling reingeht. Ne? Also das ist der Frühlingsbeginn. Das ist eigentlich ja auch ganz logisch, dass das neue Jahr mit dem ersten Frühlingsjahr beginnt.
Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Also.
Und es ist traditionell natürlich ein Fest der Hoffnung und der Freude. Und dieses Jahr gedenken wir aber natürlich auch den vielen Familien, die ihre Liebsten verloren haben in den Protesten der letzten Monate. Und das ist natürlich für sie ein trauriges Nowruz. Hm. Und trotzdem ist es aber eben, es ist ein altes Fest, was aus der zoroastrischen Tradition kommt, also vor islamischer Zeit. Und für mich bedeutet das auch immer so ein bisschen, das ist so typisch für die iranische Mentalität, dass sie trotz allem es immer schaffen, ihre Kultur zu behalten, ihre Sprache behalten. Sie haben auch ihre Sprache behalten. Das ist das größte Fest, was die Iraner immer noch feiern. Und es ist also trotz Islamisierung. Und das spricht irgendwie sehr für dieses Volk.
Also eine Bitte, Jasmin, von mir aus, was du vielleicht an dieser Stelle noch sagen könntest, ist ein bisschen beschreiben, wie diese Abende sind. Also heute ist es dann zum zweiten Mal. Und ich muss sagen, ich war beim ersten Mal dabei, natürlich. Das sind eben Abende, die jetzt, ich sag mal so, nicht nur genau gut gemeint sind, sondern das sind auch fantastisch unterhaltsame, mit Musik und Kultur angereicherte Abende, die gleichzeitig unheimlich berühren, weil halt Expertinnen und Künstlerinnen auf der Bühne sind, die einen mitreißen, aber die einen auch mit Informationen aus erster Hand da nicht kalt lassen.
Ja, es soll ja natürlich auch das Publikum unterhalten und informieren. Man kann sagen, es sind literarische Lesungen. Und wir haben ganz tolle Musik von einer klassischen iranischen Sängerin, die kommt, und einer jungen Rapperin, die auch kommt aus Schweden. Wir haben ganz fantastische Gäste. Maria Schrader wird lesen. Eva Mattes wird lesen. Birgit Minichmayr musste leider kurzfristig absagen, aber wir haben mit Anna Thalbach einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Und wir werden, also Melika Forutan, Sarah Sandé und ich, wir werden einfach Texte lesen, diesmal mit einer Klammer 1979 bis heute. Mhm. Also die Zeit kurz vor, also sagen wir mal 77 Jahre, also die Zeit vor der islamischen Revolution und die Entwicklung bis heute, mit dem Fokus auf die Frauen natürlich.
Frau Tabatabai, ich muss gestehen, ich habe gerade gespickt nochmal in diesem Moment, also dass Sie iranische Wurzeln, persische Wurzeln haben, war mir klar, aber das kann ja immer unterschiedlichste Dinge bedeuten. Ihr Vater war Iraner und Sie haben aber auch im Iran gelebt, eben bis zur besagten Revolution.
Genau, ich bin im Iran geboren, 1967, bin da aufgewachsen. Ich habe eine deutsche Mutter, aber habe dort gelebt in Teheran, bis ich 11,5 war ungefähr. Und dann sind wir aufgrund der Unruhen und weil ich war auf der deutschen Schule in Teheran und die hat zugemacht, sind wir 78 und da sind wir dann eben auch vermeintlich für einen Monat, bis sich die Lage beruhigt hat, mit einem Koffer ausgereist. Sind geblieben.
Bis sich die Lage beruhigt hat, lassen Sie uns noch mal kurz darüber sprechen. Ich vermute, Sie haben weiterhin auch Kontakte direkt in den Iran zu Freunden, Bekannten, Familie dort. Was hören Sie denn? Wie ist denn da jetzt gerade, weil Sie auch sagten, ne, es ist bei uns ein bisschen ruhiger geworden in der Betrachtung. Wie ist es dort? Was hören Sie?
Es ist auf jeden Fall, es waren ja erst vor wenigen Tagen wieder Demonstrationen und so. Es ist wie so eine, ich finde dieses Bild von der Glut unter der Asche ist einfach recht treffend, weil die Stimmung ist angespannt. Die Leute haben sich aus den Straßen etwas zurückgezogen, was sicherlich auch mit der brutalen Niederschlagung zu tun hat. Aber die Revolution ist noch am Leben und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass wir weiterhin hingucken. Und was ich weiß, ist, was wir immer wieder hören, ist, dass es den Menschen einfach unglaublich viel bedeutet. Jedes noch so kleine Zeichen der Solidarität, was aus dem Ausland kommt.
Haben Sie die Hoffnung, dass es glücken wird?
Ich habe keinen Zweifel daran, aber es ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauern wird. Das ist in diesem, so eine Revolution passiert nicht über Nacht. Das hat auch letztes Mal übrigens nicht über Nacht funktioniert. Das ging über 1,5 Jahre. Also die Revolution 79. Es ist so, ich bin überzeugt davon, dass die Menschen die Schnauze voll haben. Sie haben genug von dieser Regierung. Ich glaube auch, dass diese Regierung nicht reformierbar ist. Das liegt in der Natur der Sache. Sie sind nicht reformierbar. Und es wird früher oder später wird eine Regierung, die nicht genug Rückhalt hat in der Bevölkerung, wird das nicht schaffen. Egal wie brutal sie sich versuchen zu halten. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und was wir natürlich brauchen, ist hier auch ein richtiger Paradigmenwechsel in unserer Politik. Aber das führt jetzt zu weit.
Ich glaube, wir könnten und wir sollten und wir können das gerne auch an anderer Stelle tun. Sie regelmäßig wieder hier hören, dass Sie uns auch berichten, wie es ist, was Sie aus dem Iran hören und was Sie auch hier tun können. Jasmin Tabatabai, ich sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für diese Überraschung hier heute und gebe nochmal das Wort an Oliver Rehse. Heute Abend im Berliner Ensemble, also die Veranstaltung, hat man denn noch die Chance, da reinzukommen oder ist es schon alles voll?
Also es ist ausverkauft, aber wissen Sie, am Abend geht ja immer noch was. Also von daher würde ich sagen, hinkommen, Restkarten kaufen und dabei sein, weil diesen Abend gibt es nur ein einziges Mal und anders als beim ersten Mal, wo wir zugleich eine Fernsehübertragung hatten, ist es heute wirklich nur live im Berliner Ensemble zu erleben. Frau Leben Freiheit.
Oliver Rehse, vielen Dank und ich sag's nochmal, Jasmin Tabatabai dabei. Vielen Dank für Ihre Zeit und für diese Überraschung.
Sehr gerne.
Bis später.
Schweizer Beben. Titelt die Süddeutsche Zeitung heute und es geht nicht nur dort, sondern eigentlich auf allen Kanälen das ganze Wochenende schon um das große Geldhaus, die Credit Suisse, die Bank, die jetzt übernommen wird vom Rivalen UBS, nachdem ja auch erst eine Verstaatlichung im Gespräch war, alles nötig, all diese Rettung, weil die Credit Suisse mit nach unten gezogen wurde von der Pleite der Silicon Valley Bank. Oliver Rehse ist mein Gast heute, Regisseur und Intendant und jemand, wie ich in Vorbereitung auf diese Sendung erfahren habe, der 8 Jahre lang, wie Sie es formuliert haben, unter den Türmen in Frankfurt am Main gelebt hat. Wenn Sie das jetzt.
Also unter den Banktürmen.
Ja,
ne?
Hat genau.
Die Zwillingstürme der Deutschen Bank zum Beispiel gehören da zur Skyline und nicht nur die. Ich war 8 Jahre Intendant am Schauspiel Frankfurt und hatte von daher auch mit einer Reihe von Bankern zu tun, auch von ganz normalen Bankangestellten. Aber die Banken verlieren Sie in Frankfurt nie aus dem Blick.
Dann frage ich jetzt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Betrachtung bei diesem Thema. Also ob Sie sagen, weil sie diese stabilen Häuser im Blick hatten und auch die Persönlichkeiten da drumherum, dass sie sagen, die haben das schon im Griff oder kommen da so langsam Sorgenfalten auf ihre Stirn?
Naja, ich habe ja bei den stabilen Häusern, wie sie das so optimistisch nennen, auch manches Beben erlebt. Ja, also die Dresdner Bank, die es dann irgendwann nicht mehr gab, die Commerzbank, die auch ins Schleudern kam, auch in der Deutschen Bank gaben sich ja eine Zeit lang die Vorsitzenden ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich habe auch das Engagement von Bankern erlebt für die Kultur zum Beispiel. Ich habe aber auch deutlich gesehen, dass die Stiftungen, die die Banken da gegründet haben, wirklich nur einen minimalen Bruchteil der Gewinne dann auch in die Gesellschaft weitergeben. Und selbstverständlich habe ich auch mit Bankern zu tun gehabt, die selber das Boni-System kritisch gesehen haben. Und dass wir jetzt im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Credit Suisse lesen müssen heute, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet hier, dass noch schnell 354 Millionen Euro an eine kleine Gruppe von 500 Top-Managern der Credit Suisse ausgeschüttet worden sind oder werden sollen als letzte Boni. Oder vielleicht wird jetzt das auch gerade noch verhindert, aber das ist schon ganz schön obszön, ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch die Berichterstattung jetzt dazu führen wird, dass das dann möglicherweise nicht passiert. Wobei ja das Interessante ist jetzt, dass es da die Bank von einem großen anderen Bankhaus übernommen wird, bleibt es ja im Prinzip privatwirtschaftlich. Ja. Das mag vielleicht dann zu anderen Entscheidungen führen, als wenn der Staat, der Schweizer Staat wirklich reingegangen wäre mit den Schweizer Franken. Aber was ich ja interessant finde, auch gerade als ich das schon so ein bisschen anerzählt habe, diese Geschichte, da kippt eine kleine Bank und zieht eine größere mit sich, fühlt sich schon sehr nach 2008, 2009 an.
Also noch ein Zitat, heute früh las ich das schöne Wort, eine mehrtägige Höllenfahrt, die jetzt zu Ende geht. Und so der Kolumnist an die dunkelsten Stunden eben der von Ihnen erwähnten Finanzkrise erinnert. Das ist mit Sicherheit so. Gleichzeitig sagt der UBS-Verwaltungsratspräsident, die Transaktion, so wörtlich, sei für die UBS-Aktionäre attraktiv. Also, ne, da reden wir hier von Rettung und es klingt fast ein bisschen wie eine gute Tat. Ganz so ist es, glaube ich, nicht ganz so altruistisch, sondern da werden natürlich sofort Geschäfte gemacht.
Ja, und zumal, wenn ich kurz einhaken darf, die Aktionäre und die Potenziellen das offenbar nicht so sehen. Wir haben ja jetzt gerade noch gehört, die Aktie der UBS ist ordentlich in den Keller gegangen, wie sowieso ganz viele Bankaktien jetzt gerade kräftig nach unten gehen.
Und ich meine, auch wenn wir das Wort Rettung hören, wo, ich glaube, man darf nicht vergessen, da ist jetzt schon sehr viel Geld vernichtet worden. Also die Credit Suisse war ja auch Kapitalgeber für verschiedene Anleihen und wer da bei diesem Spiel mitgemacht hat, möglicherweise auch Leute, die das gar nicht so beurteilen können, welchen Fonds sie da eigentlich gekauft haben, wo sie da eigentlich mit drin hängen, da ist richtig viel Geld den Bach runtergegangen und jetzt hat die Schweiz auf einmal eine Riesenbank, die auch dieses kleine Land mit ihren Bedingungen ganz schön zur Brust nehmen kann. Also schön ist das alles nicht und dass man da Angst bekommt, weil also ich habe davon von diesen Bankgeschäften ganz, ganz wenig Ahnung und ich glaube sehr viele andere Leute auch. Auch die, die vielleicht ihre paar Aktien besitzen, dass man da Angst bekommt, dass man denkt, Lehman Brothers, die kannte man auch nicht so richtig. Jetzt hört man von Silicon Valley Bank und bei Credit Suisse.
Ich dachte erst, das sei ein Witz, dass die so, aber die heißt wirklich so.
Und bei Credit Suisse, da haben wir aber alle gedacht, Mensch, Roger Federer und so, das ist doch aber was Gutes. Tja. Ausgerechnet in der Schweiz.
Da dachte man ja auch immer, ne, dieser berühmte Satz, too big to fail, also zu groß, um dass man so etwas wirklich in die Pleite gehen lassen kann. Jetzt ist das Prinzip wohl, dass man das noch größer macht, damit es also wirklich nicht scheitern kann mit dieser UBS-Übernahme, also der Credit Suisse-Übernahme durch die UBS. Ich habe noch so einen Gedanken, der mir kam, als ich ein Stichwort hörte. Jetzt teste ich mal, wie weit Sie in den Details sind der Finanzwelt. Basel III, schon mal gehört?
Nie gehört. Nee.
Muss man
klingt
auch
wie Hartz IV, aber hat sicher mit mehr Geld zu tun.
Auf jeden Fall Basel III. Letztendlich auch so eine Konsequenz aus der Finanzkrise 2008, 2009, dass man gesagt hat, die Banken müssen mehr Eigenkapital haben. Sie müssen Einlagensicherung, bei der Kreditvergabe müssen sie viel strenger sein. Jetzt kenne ich interessanterweise das Klagen gerade aus der Wirtschaft, gerade auch eher so aus dem mittelständischen Bereich. Basel III macht uns im Prinzip die Geschäfte kaputt, weil die Banken jetzt so genau hingucken müssen, weil sie nicht mehr so große Risiken eingehen dürfen. Und es führt mich immer wieder zurück bei diesem Großspiel, das wir am Ende doch einfach schlicht, glaube ich, Kapitalismus nennen können, dass wir da immer so eine Wechselbeziehung haben. Ja? Also die richtige Party, finanziell gesehen, ist immer dann, wenn er entfesselt wird. Dann kommt der große Kater, weil man merkt, ups, es war offenbar zu wenig Fesselung da, dann kommt die Fesselung und dann kommt wieder diese politische Gegenbewegung. Ja, aber ganz so schlimm darf es nicht sein, weil das schränkt ja das Wachstum ein.
Na gut, wir gucken da, also wir als Otto-Normalverbraucher, ich gucke da als Theatermensch, ich gucke da, wie soll ich sagen, zu, indem ich im Spiegel den Wirtschaftsteil lese oder in der Süddeutschen. Ich kann das so nicht beurteilen, aber ich habe schon den Eindruck, dass da auch mit dem Geld von vielen auch kleineren Anlegern Geschäfte gemacht werden, die diejenigen gar nicht überblicken können. Und das ist jetzt ausgerechnet in Amerika, wo wir dachten, dass man da mit Optimismus und Glaube an ein Land, dem es da in vielerlei Hinsicht noch gut geht, gucken kann und dass es die Schweiz erwischt hat. Das lässt einen schon ein bisschen mitbeben, glaube ich.
Das stimmt. Also das finde ich ist ein ganz spannender Gedanke. Ja. Also wenn in der Schweiz ein Geldhaus scheitert, dann muss man sich wahrscheinlich wirklich ernsthaft Sorgen machen. Ja. Aber gut, auch das sei abschließend hier noch gesagt. Unsere Regierung und die verschiedensten Stellen, die sich damit befassen, sagen, machen Sie sich keine Sorgen, hier ist alles stabil. Wir suchen Ihnen da mal den O-Ton von 2008 raus, wo das auch irgendjemand gesagt hat und dann nicht mehr so lange gegolten hat. Aber das kommt später.
Mal gucken, wer noch ein paar Boni dafür bekommt.
Oliver Rehse heute im Deutschlandfunk Kultur. Die nächste große Sache, the next big thing, künstliche Intelligenz. Alle sprechen davon, viele merken gerade, was da alles möglich ist. Sich zum Beispiel, schöne Grüße nach Hause, den Schulaufsatz schreiben lassen. Tja, und wenn alle drüber reden, dann tut das irgendwann auch der Deutsche Ethikrat. Heute Vormittag hat der Ethikrat eine Stellungnahme zur KI, zur künstlichen Intelligenz abgegeben. Und darüber reden wir jetzt weiter mit dem Regisseur Oliver Rehse und mit Panayotis Gavrilis im Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk Kultur. Was sagt denn, erste Frage dort, und was sagt denn der Ethikrat? Er ist recht streng, habe ich unsere Nachrichten schon entnommen.
Ja, er ist recht streng. Ich meine, es sind fast 300 Seiten Stellungnahmen und ich muss gestehen, ich hätte jetzt schon gerne so ChatGPT ein Programm, das mir sagt, das mir die 300 Seiten zusammenfasst. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ich fasse mal jetzt das total menschlich zusammen. Der Ethikrat erwarnt vor der künstlichen Intelligenz, aber er sagt auch, es gibt Chancen. Und er sagt auch, das ist die Vorsitzende Alena Büksi, sagt, der Mensch steht nach wie vor über allem. KI-Systeme werden nicht im moralischen Sinne Verantwortung übernehmen können, sondern immer noch und immer nur der Mensch. Und sie formulierte es so.
Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern. In diesem Sinne kann und darf KI den Menschen nicht ersetzen.
Ja, und man hat sich konkret vier Bereiche angeguckt. Die schulische Bildung, die öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung, also Social Media, dann die öffentliche Verwaltung und die Medizin. Und bei der Medizin sagt man, das kann schon helfen, KI, dass man eben präzisere Diagnosen stellen kann. Auch in der Pandemie kann es helfen. Wenn man sich zum Beispiel die Schule anguckt, da sagt der Ethikrat, ja, KI im Klassenzimmer kann Sinn machen, aber nur, wenn dadurch nachweislich die Kompetenzen und sozialen Interaktionen der Schülerinnen und Schüler erweitert werden, ihre Privatsphäre aber gleichzeitig geschützt wird und sie eben ihre Persönlichkeit weiterbilden können, also dass das eben gefördert wird. Also man zeigt die Vor- und Nachteile auf, sagt aber ganz klar, am Ende steht immer noch der Mensch. KI ist immer nur ergänzend, immer nur unterstützend. Am Ende muss der Mensch dann entscheiden.
Der Mensch steht über allem. Oliver Rehse, ist das das, was Sie da gerade gehört haben, plausibel, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Also ich glaube, das wird nicht die letzte Stellungnahme des Ethikrats gewesen sein zu diesem Thema, denn man hat doch den Eindruck, dass wir im Moment uns gerade eigentlich am Beginn einer neuen Explosion von zusätzlichen Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz befinden. Wenn da Frau Büchs warnt davor, dass der Mensch nicht ersetzt werden könne, muss ich sagen, es gibt halt leider Bereiche, denken wir mal an den Lehrermangel, denken wir an den Mangel von Pflegepersonal, wo es, glaube ich, passieren könnte, aufgrund von fehlenden Menschen an bestimmten Stellen, dass dieses Ersetzen möglicherweise schneller stattfindet und von uns dann sogar auch aus moralischen Gründen vielleicht gerechtfertigt werden kann, weil da sonst nämlich einfach niemand ist. Und das fände ich zum Beispiel eine interessante, spannendere Moralfrage, ob in diesen Fällen denn dann der Mensch doch auch ersetzt werden darf. Also ich bin sicher, dass wir in der Zukunft, wenn die 3D-Drucker einerseits und die ChatGPT-Möglichkeiten zusammenkommen, dass wir noch darüber reden werden, wie sich unsere gesamte Arbeitswelt, unsere Kommunikation komplett reformieren wird.
Hm. Ich meine, die Frage ist natürlich, Panayotis Gavrilis, ich glaube, da finden sich auch in den 300 Seiten jetzt nicht direkt die Antworten, aber ich bleibe mal diesem Beispiel medizinischer Bereich. Ja? Also ob dann eine künstliche Intelligenz aufgrund einer Analyse, einer Diagnose selbst die Entscheidung trifft, hier muss jetzt operiert werden, möglicherweise auch sogar durch eine Maschine, gar nicht so sehr durch einen Menschen. Wenn ich das richtig verstehe, geht es dem Ethikrat vor allem darum zu sagen, der Mensch bleibt Chef.
So ist es. Und der Ethikrat sagt auch, man muss es von Fall zu Fall auch abwägen. Ich meine, künstliche Intelligenz lebt davon, dass Menschen Systeme mit Daten füttern. Und Judith Simon, die Sprecherin der Arbeitsgruppe Mensch und Maschine des Deutschen Ethikrates, die hat nochmal betont, dass der Einsatz von KI für verschiedene Personengruppen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Klar, klingt irgendwie logisch. Sie hat ein Beispiel genannt, nämlich wenn man zum Beispiel Diagnose Hautkrebs nimmt, ja, und wenn man dafür eben KI einsetzt, vorwiegend das, sag ich mal, unter weißer Haut, also für weiße Hauttypen nutzt, dann bringt es für Menschen mit schwarzer Hautfarbe relativ wenig. Und da sagt sie eben, da muss man eben sensibilisiert sein für, was habe ich für eine Datenlage und was für Prognosen kann ich daraus schließen? Und das muss einem immer bewusst sein. Der Ethikrat hat jetzt nicht gesagt, KI ist das ist böse, das wird uns alle ersetzen, sondern man muss eben im Fall von Fall zu Fall gucken, auch in der Schule, im Klassenzimmer, kann das durchaus Sinn machen. Das kann ja auch Lehrende, also Lehrerinnen und Lehrer, kann das ja auch entlasten, wenn es um Vorbereitungen geht, des Schulunterrichts zum Beispiel. Also man sagt ganz konkret, man muss wirklich sich den Einzelfall anschauen und vor allem aber auch eben abwägen, wo macht es Sinn, wo macht es weniger Sinn und wie weit wollen wir letztendlich gehen und stellt da eben, ja, gibt am Ende vielleicht nicht die konkreten Antworten, aber sagt zumindest, dass man das immer wieder abwägen muss.
Oliver Riese, ich meine, wenn es einen Bereich gibt, wo man denkt, das kann ja der Mensch am besten, dann ist es natürlich der Bereich der Kreativität, des Künstlerischen, des Schaffens, aber da muss man wahrscheinlich auch schon ein bisschen kratzen an diesem menschlichen Idealbild.
Also die KI liefert uns doch auf jeden Fall hochinteressante Themen. Und ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Kunstwerken, die sich damit auseinandergesetzt haben. Wir denken an den Film Her, in dem Scarlett Johansson eine programmierte Stimme war, mit der es eine Liebesgeschichte gegeben hat. Ich denke an die Theateraufführung Uncanny Valley, die Rimini-Protokoll mit einem Roboter gemacht haben. Man hat nur diesen Roboter spielen sehen den Abend über und der sah täuschend echt aus wie der Autor Thomas Melle. Nur der Hinterkopf war offen und man guckte in die vielen, vielen Zahnräder, die sich da drehten. Und Melle hatte diesen Computer, also diesen Roboter mitprogrammiert. Ich denke an Ian McEwans Roman oder an die Serie Westworld. Und wir am Berliner Ensemble haben auch schon ein Stück in Auftrag gegeben bei der amerikanischen Autorin Jennifer Haley, deren Aspekt ist, dass ja immer Menschen programmieren. Und die große Geschichte ist, was geben denn wir in diese Intelligenz hinein, die sich dann hinterher spiegelt in dem, was daraus an Explosionen für uns entstehen.
Tja, wobei Menschen, die immer programmieren, das sind ja ganz häufig auch ganz schön jetzt schon in dieser Realität die Maschinen, die selbst programmieren. Panayotis Gavrilis, ich habe eine abschließende Frage. Wurde diese Stellungnahme denn wirklich von Menschen im Ethikrat gemacht oder war es doch vielleicht schon KI?
Sie haben, ich weiß es nicht, nein, ich glaube, sie wurden von Menschen gemacht. Das sind ja sehr viele Menschen, knapp über 20 Mitglieder, die das gemacht haben. Ob sie jetzt KI noch genutzt haben, kann sein. Ich meine, das wäre ja auch für einen Ethikrat auch sinnvoll, weil man ja sehr viel mit Texten arbeitet und ich glaube, das wäre mit Sicherheit wird es ein Tool sein in Zukunft, das man verwenden wird. Also ich glaube, das ist nicht ganz auszuschließen, dass das auch da beim Ethikrat zum Einsatz kommt.
Panayotis Gavrilis zum Ethikrat und seine Empfehlungen zur künstlichen Intelligenz. Vielen Dank für diese Informationen aus dem Hauptstadtstudio und vielen Dank Oliver Riese für den Einblick, welche Rolle das auch in der Kunst- und Kultur- und Theaterwelt schon spielt. Was ist heute noch wichtig? Können wir noch ganz kurz drauf schauen. Der Weltklimarat der UNO und der IPCC legt in etwa einer Stunde, also Montag 14 Uhr, den Zusammenfassungsbericht, den Synthesebericht vor zum Stand, wo wir stehen, Oliver Riese. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ziemlich ausführlich beschrieben, ne? Also je nachdem, 5 vor 12, 5 nach 12, aber wir wissen, eigentlich haben wir doch einen sehr guten Informationsstand.
Also mit Sicherheit ist das trotzdem wichtig, dass alle 6, 7 Jahre da eine wissenschaftlich fundierte Zusammenfassung noch einmal veröffentlicht wird. Ob das ein paar deutsche Parteien dazu bringen wird, endlich ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen durchzusetzen, wie vernagelt muss man eigentlich sein, um das nicht zu sehen, dass das notwendig ist, das frage ich mich persönlich. Und ich denke auch, dieser Bericht, der muss ein wichtiger Baustein sein, dass wir handeln. Ja? Das ist uns ja aber allen klar.
Das ist uns allen klar. Ob es dann wirklich zum Handeln führt, Oliver Riese, das schauen wir uns bei einem Ihrer nächsten Besuche an. Heute.
Ich komme gerne wieder und ich bin gespannt auf den Bericht. Wir wissen ja eigentlich, was drinsteht, aber es sollte uns noch einmal einen Tritt in den Popo geben.
Für heute sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Oliver Riese, Intendant des Berliner Ensembles.
Danke, dass ich da sein durfte, hier am Hans-Rosenthal-Platz.
Tschüss.